Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTech Systems über Digitalisierung und Technologie. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, ein spezielles Thema anzusprechen. Heute geht es um den Wert des Mitarbeiters, vom Kostenfaktor zum wertvollen Asset. Ich bin natürlich auch heute wieder nicht alleine, ich habe heute Unterstützung dabei. Hi Alex!
Hallo an euch, liebe Zuhörer. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Thema. Wir bewegen uns heute quasi in einem nicht so technischen Bereich. Und wir wollen quasi euch zeigen, warum die Mitarbeiter in den Unternehmen ja die eigentlichen Champions, die eigentlichen Macher sind von allem, was damit zu tun hat, mit Technologie, betriebliche Prozesse, aber auch natürlich den Dingen, die in Zukunft auf uns warten. Wie kann also ein Mitarbeiter vom Kostenfaktor, wie wir hier es jetzt auch benennen, zum Asset mit Werthaltigkeit werden? Was denkst du?
Ja, es klingt natürlich ein bisschen merkwürdig, aber genau, springen wir ganz vorne in das Thema. In der heutigen Businesswelt ist es ja gerade so, dass wir mittlerweile geprägt sind von Digitalisierung, da geht es ja auch in unserem Podcast natürlich letztendlich drüber, und auch Technologie. Und letztlich geht es um Automation. Und ganz oft wird vergessen, all das hat dieselbe Basis. Es geht für den Menschen. Wir wollen es den Menschen erleichtern. Wir wollen es den Mitarbeitenden letztlich automatisieren. Die Technologie muss darauf abgestimmt sein. Es muss alles ungefähr gleich schnell wachsen. Und letztlich fanden wir den Titel dann auch ganz nett, dass der Mitarbeitende einfach mal als das wertvollste Asset im Unternehmen gesehen wird. Falls ihr euch jetzt fragt, was ein Asset ist, das haben wir in einer der letzten Folgen gemacht. Geht einfach mal rein, hört nochmal, was genau ein Asset eigentlich bedeutet. Und jetzt würden wir einfach sagen, wenn wir die Unternehmen heute sehen, betrachten die meisten dann doch leider innerhalb der Organisation den Faktor Mensch eben oft lediglich als Kostenfaktor. Und das soll man natürlich möglichst gering halten, wie man es in Unternehmen weiß. Aber eigentlich sollte doch schon lange klar sein, die Mitarbeitenden sind unmittelbar das wertsteigende Kapital und das von jedem Unternehmen. Die Tatsache, dass sie nicht nur Aufwände darstellen, sondern in erster Linie ja Wissen, Erfahrung und auch Potenzial einbringen, wird dann einfach häufig übersehen. Ja, und das, Alex, ist natürlich wirklich der erste Punkt. Da übergebe ich gerne an dich. Wie würdest du denn dieses unschätzbare Unternehmenswissen der Mitarbeitenden einschätzen wollen?
Das ist schlichtweg Erfahrung. Schauen wir uns wie üblich den klassischen Mittelständler an. Ein Logistik-, ein Produktionsunternehmen oder auch vielleicht ein Unternehmen, das in einem digitalen Bereich unterwegs ist. Diese Unternehmen primär bestehen natürlich aus Anlagegütern unterschiedlichster Art, klar. Räumlichkeiten, Hallen und so weiter haben natürlich auch eventuell Patente und solche Geschichten. Und relativ schnell danach kommt der Mitarbeiter, der die Erfahrung hat über die Prozesse, der die Erfahrung hat, wie denn im Unternehmen der bestmögliche Wert geschaffen werden kann, der Outcome, wie man so schön sagt. Und zwar mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das ist schon mal der erste Punkt. Die Mitarbeiter kennen in der Regel die Unternehmen, wissen, was dort zu tun ist. Ob jetzt dokumentiert oder nicht, trotzdem muss das ja alltäglich angewendet werden. Das heißt, ein Mitarbeiter ist an sich schon, wenn er sehr, sehr gut die betrieblichen Abläufe kennt, dies auch an andere Mitarbeiter als Multiplikator weitergeben kann und zugleich noch auch ein gewisser idealistischer Ansatz auch da fungieren kann mit der nötigen Wertschätzung gegenüber Geschäftsführung, dem Sinn des Unternehmens und den üblichen Geschäftsgebaren, ein unfassbar wertvolles Asset, wie wir so schön sagen. Asset im Sinne von, er kann einfach Werte schaffen aus seiner alltäglichen Arbeit. Und das kann man aufgrund dessen, wenn ein Mitarbeiter anfängt, nicht von Tag 1 sagen. Dafür müssen gewisse Kriterien und Rahmenbedingungen erfüllt werden, auf die wir auch heute eingehen. Und das Wichtigste für mich, auch aus der Erfahrung, selbst als Mitarbeiter in unterschiedlichen Unternehmen, ist, wie kann man schnell den Mitarbeiter in diese Prozesse hineinführen? Und wie kann das mit Wertschätzung, Respekt, aber auch den nötigen Druck und den nötigen Herausforderungen dann auch gelingen? Und das wird sehr, sehr interessant sein, dass wir da heute drüber sprechen. Wie siehst du es, Alex? Also siehst du, oder welche Fails hast du selber schon in deinem Berufsleben erlebt, wo du gedacht hast, okay, so funktioniert das nicht? Oder welche guten Beispiele hast du für unsere Zuhörer, damit sie selbst erkennen, ah, okay, das habe ich vielleicht auch in der einen oder anderen Situation schon mal selbst erlebt.
Ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst machen, dass wir immer von einem gewissen Spannungsfeld reden. Und die große Herausforderung ist ja, das Wissen sinnvoll nutzen. Was ich damit meine, die bloße Existenz von Wissen, die reicht einfach nicht aus. Der einfachere Teil dieser Gleichung sind ja die Rahmenbedingungen. Und wenn wir die Rahmenbedingungen einfach mal nehmen, beispielsweise Technologie oder die aktuelle Marktsituation, das mag sich immer ändern. Das ist zeitabhängig, das hat den Zeitgeist, das hat verschiedenste Einflussfaktoren. Aber das Wissen der Mitarbeiter, das bleibt immer diese eine konstante, unschätzbare Ressource. Weil was natürlich auch passieren kann, wir wissen ja, die Fluktuation auf dem Markt, das ist nichts Neues, das ist normal. Neue Mitarbeiter kommen, andere gehen. Aber dieses Unternehmenswissen wächst in der Regel ja über Jahrzehnte zusammen. Und wirklich schwierig wird es ja eigentlich dann, wenn es darum geht, dass der Mitarbeiter in den Prozess eingebunden ist und dass er letztlich das Unternehmen verlässt und diese ganze Wissensgenerierung irgendwo auch abgebrochen wird oder auch diese Wissensnutzung gar nicht mehr eingebunden werden kann, wenn ich nicht schon im Vorfeld Dinge dafür getan habe, um das alles ein bisschen bei mir festzuhalten, um fundiertes Unternehmenswissen zu haben, um wirklich auch in meinem Arbeitsalltag einen effektiven Umgang damit zu haben. Da gibt es ja allerlei technische Möglichkeiten, es gibt wunderschöne Methoden, die man nutzen kann. Und das ist eben nicht nur so eine klassische Sammlung und Speicherung von Informationen, also nicht rein technisch. Es ist eben auch dieses Soziale, also auch diese Fähigkeit, diesen Soft Skill, wenn man so möchte, mein angeeignetes Wissen im Unternehmen in die täglichen Arbeitsprozesse zu integrieren. Seien es Wissensdatenbänke, sei es auch so ein bisschen der Werkzeugkoffer, was immer ein ganz schönes Bild ist, wo ich alle meine Möglichkeiten, all mein Wissen, all meine Methodiken zusammenpacke, habe wirklich den kleinen Werkzeugkoffer, laufe sprichwörtlich von Baustelle zu Baustelle und kann genau schauen, wann ist eigentlich welches Wissen an welchem Ort, in welchem Umstand notwendig und wie kann ich eigentlich damit arbeiten. Bedeutet eben auch, diese Fundierung von meinem Unternehmenswissen ist eine multidisziplinäre Aufgabe. Bedeutet, wir haben ja gerade die Werkzeuge angesprochen, das ist der eine Part, aber umso wichtiger ist ja auch die Bereitschaft meiner Mitarbeitenden. Ich brauche die Bereitschaft, dass sie das Wissen nicht nur haben wollen, dass sie es nicht nur teilen wollen, sondern es muss auch ausgebaut werden. Und das ist ein ständiger Prozess und das gehört ja auch so ein bisschen zu diesem kontinuierlichen Verbesserungsmanagement dazu. Der ein oder andere wird auch das Prinzip des lebenslangen Lernens wahrscheinlich schon kennen, das ist ja auch gar nicht so unbekannt, wo man einfach wirklich sagt, man hat nie ausgelernt. Es ist keine 0 bis 10 Geschichte und bei 10 habe ich es geschafft, sondern es geht ja immer weiter. Und es war ja damals auch Einstein, der das ganz schön mal dargestellt hat, mit diesem klassischen Netz der Orangen. Vielleicht ganz kurz gesagt, er hat ja mal gesagt, dass je mehr Wissen wir uns aneignen, also je mehr Orangen wir quasi in ein Tragenetz tun, desto mehr Möglichkeiten haben wir, weil sich das Netz vergrößert, ausbreitet und immer mehr Orangen aufnehmen kann. Anders gesagt, wer sich mehr Wissen aneignet, hat auch später die Möglichkeit, noch viel komplexer, viel tiefergehend darauf einzugehen und noch wesentlich weitere Fachwissen, Anwendungen, Methodiken sich anzueignen und hat eben auf diesem Weg mindestens den ersten Schritt, wenn nicht sogar den zweiten oder dritten, geschafft für eine wirkliche Wertschöpfung. Und für Unternehmen heißt das eben auch eins, Mitarbeiterressource, die kann ich binden, kann das Fachwissen nutzen, kann dieses integrieren, kann die Tools anwenden lassen und habe dieses Wissen einfach bei mir. Ja, das vielleicht mal kurz und knapp dazu, Alex. Aber ich glaube, wir sind uns alle auch bewusst, Wissen kommt nicht über Nacht, das kommt auch nicht aus heiterem Himmel, sondern letztendlich sind es auch Aus- und Weiterbildungspunkte. Und da würde ich dich einfach mal bitten, erzähl uns doch ein bisschen was über die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung und was das eigentlich der eigentliche Schlüsselaspekt dieser Wissensnutzung dahinter.
Ja, also wenn die Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, kann ja schon die notwendige Qualifizierung vorhanden sein. Muss aber nicht. Das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, der Arbeitsmarkt, wie du ihn angerissen hast, ist einer mit einem hohen Wettbewerb. Die Mitarbeiter, die man bekommt, können diese Qualifikationen, die ich suche, erfüllen, müssen das aber nicht. Und ich muss auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter gerade für das Unternehmen immer, wenn nicht sogar denselben oder sogar besseren Wert erzielen können. Das heißt, Aus- und Weiterbildung ist sowieso schon erstmal ein wichtiger Schritt, damit Mitarbeiter langfristig weiterhin erfolgreich sein können für mich. Mit dem Unternehmen gemeinsam erfolgreich sein können. Bedeutet, ich muss dem Mitarbeiter die Möglichkeit schaffen, dauerhaft immer wieder sein Wissen zu aktualisieren, anzureichern mit neuen Punkten, ihm die Grundlage und auch die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass dies weiterhin auch sauber funktioniert. Und dass er sagt, alles klar, ich kann pro Woche 2 Stunden zum Beispiel oder im Monat vielleicht 3 oder 4 Stunden mal als Beispiel dort hineinbringen, kann da lesen, Online-Seminare machen, vielleicht aber auch Schulungen oder Zertifikate machen, was vielleicht bei der Chemie oder Medizin ein riesiges Thema sein kann. Vielleicht sind auch nötige Zertifikate notwendig und Spezialschulungen, die es halt auch nur von bestimmten Anbietern gibt, damit er weiterhin hochwertig seine Leistung bringen kann. Das schon mal als einer der Punkte. Der Wettbewerb am Arbeitsmarkt sorgt auch dafür, dass die Mitarbeiterzufriedenheit einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Das bedeutet ganz klar, ich muss dafür sorgen, dass Mitarbeiter zufrieden sind, sich glücklich fühlen, gute Rahmenbedingungen haben, die eigene Weiterbildung auf Basis der Mitarbeiter in dem Unternehmen und die Arbeit gut zu machen, erfüllt die Mitarbeiter unglaublich eigentlich. Also das ist einer der größten Aspekte. Jeder möchte seine Arbeit so gut es geht machen. Und deswegen hat Aus- und Weiterbildung einen unglaublichen Mehrwert und auch ein großer Faktor ist das für Zufriedenheit, die Motivation und am Ende daraus mündend die Produktivität im Unternehmen. Und das heißt, mache ich gute Aus- und Weiterbildung, mache ich gutes Employer Branding, kann ich die Mitarbeiter langfristig an mich binden und dahingehend natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens garantieren. Und das ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt. Was auf jeden Fall noch ein größeres Thema für mich aus persönlicher Sicht ist, gerade wegen der Schnelllebigkeit und der Komplexität unserer aktuellen Arbeitswelt, sind, was braucht denn so ein Mitarbeiter? Also was ist notwendig, damit der Mitarbeiter ein echtes Asset werden kann, damit er dauerhaft für mich Wertschöpfung im Rahmen seiner Arbeit, aber auch als Multiplikator oder auch einfach generell in der Außenwirkung erzielen kann. Was sind für dich, Alex, Schlüsselqualifikationen, damit der Erfolg garantiert werden kann?
Da würde ich tatsächlich nochmal den Schritt zurückgehen und nochmal auf das lebenslange Lernen, das ich gerade schon angesprochen habe, nochmal kurz eingehen, vielleicht in 1, 2 Sätzen, einfach weil es so ein bisschen die Basis ist für das Ganze. Wir leben letztlich ja in einer Welt, also auch in der Arbeitswelt, die sich stetig weiterentwickelt, immer schnelllebiger wird. Wir kennen das, höher, schneller, weiter. Das bedeutet eben auch, es verändern sich die Anforderungen im Alltag und im Berufsleben. Das Prinzip des lebenslangen Lernens bedeutet ja, dass es mir letztlich hilft, mich diesen neuartigen Anforderungen und den Veränderungen besser anpassen zu können. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Jogging. Und ich glaube, der Begriff ist ja mittlerweile auch schon in der Breite angekommen, dass man auch vom Gehirnjogging spricht. Wir können unser Gehirn eben durch Lernen stets fordern und haben auch dauerhaft was zu tun. Schönes Beispiel, denken Sie mal daran, Sie freuen sich auf einen Urlaub, lernen beispielsweise dafür die Sprache, eignen sich vielleicht aber auch neue technische Kenntnisse an. Sie fordern sich immer wieder selbst und merken dann auch, okay, ich habe die nächste Stufe, es geht weiter. Und im Rahmen von so einer Art Gesamtstrategie wird dabei eben auch das Ziel verfolgt, dass ich so ein bisschen meine Bildung erhöhe, aber eben auch noch mehr Chancen zur persönlichen Entwicklung habe, dass ich meine Begabung weiter ausbauen kann. Und, das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, wenn wir nochmal Richtung Unternehmen gucken, lebenslanges Lernen heißt eben darüber hinaus, meine persönliche Bereitschaft, mich diesen veränderten Bedingungen in allen Bereichen auch zu stellen. Neugierig bleiben, aktiv und persönlich diese gesellschaftlichen Umfelder mitzugestalten. Und letztendlich wird das halt gerade im Alltag immer wichtiger. Ja, Alex, um auf deine Frage jetzt konkret zu antworten, du hast ja so ein bisschen gefragt, ja, was sind eigentlich so die Schlüsselqualifikationen für den Erfolg? Und da würde ich fast nochmal sagen, okay, Erfolg im Berufsleben klingt toll, hängt aber eben nicht nur von fachlicher Qualifikation ab. Mindestens genauso wichtig sind für mich auch diese außerfachlichen Kompetenzen. Einfach weil, wie gesagt, es wird schnelllebiger, komplexer, die Arbeitswelt hat sich verändert, wird sich weiter verändern, wird technologischer, wird digitaler. Und der Mitarbeiter hat hier einfach diesen unschätzbaren Wert, den man oft nicht mal mit Zahlen beziffern kann. Und gerade die Schlüsselqualifikationen als Fähigkeiten sind ja entscheidend. Wir wollen effektiv kommunizieren, wir wollen in Teams arbeiten, wir wollen Herausforderungen meistern. Und wenn wir dann auf die wichtigsten außerfachlichen Kompetenzen schauen wollen, würde ich einfach mal sagen, wir nennen mal die größten 8 Punkte. Und da haben wir unter Punkt 1 der Schlüsselqualifikation selbstverständlich die Kommunikationsfähigkeit. Bedeutet eben auch die Fähigkeit, klare und effektive Botschaften zu vermitteln. Das ist in nahezu jeder beruflichen Situation von großer Bedeutung. Und das schließt natürlich neben dem Zuhören auch das Sprechen mit ein. Eine gute Kommunikation ist der Schlüssel. Und nur so können wir eine gute, erfolgreiche Zusammenarbeit und Problemlösung ansteuern. Wer mehr darüber erfahren will, kann sich gerne ja auch mal ein bisschen in die großen Lehren einlesen. Ich empfehle immer Schulz von Thun. Da gibt es ja das berühmte Drei-Ohren-Modell. Allein das ist schon hochinteressant, wenn man einfach nochmal schaut. Der eine oder andere wird gerade wahrscheinlich lächeln und sich daran erinnern. Es gab ja den Sender, es gab den Empfänger, es gibt die verschiedenen Beziehungsebenen. Wie wird etwas gesagt? Immer ein ganz niedliches kleines Beispiel. Die Frau und der Mann sitzen im Auto und sagen, hey, die Ampel ist rot. Der Mann versteht daraufhin, warum fährst du nicht? Du stehst immer Ewigkeiten an der Ampel. Die Frau wird gesagt haben, ja, eigentlich ist es schon wieder 3:05. Du wolltest schon lang zu Hause sein, außerdem kommt meine Mutter zu Besuch. Und unterm Strich gibt es natürlich die Sachebene, auf der einfach gesagt wurde, die Ampel ist rot. Punkt 2 der Schlüsselqualifikation, die Teamarbeit. In nahezu allen beruflichen Umgebungen ist Teamarbeit unerlässlich. Das mag man mögen, man mag es vielleicht nicht so toll finden, aber diese Fähigkeit, effektiv in einem Team arbeiten zu können, Konflikte zu lösen und gemeinsam die Ziele zu verfolgen, ist immer von einer entscheidenden Bedeutung. Punkt 3, Problemlösung und kritisches Denken. Diese Fähigkeit, Probleme, die möglicherweise komplex sind, erstmal zu analysieren, daraufhin innovative Lösungen zu finden und das Ganze auch kritisch zu hinterfragen, weiterzudenken, das ist ein wesentlicher Bestandteil des beruflichen Erfolgs. Und allein diese Kompetenzen ermöglichen es mir, Hindernisse zu überwinden und auch neue Wege zu finden. Viertens, Zeitmanagement. Effektives Zeitmanagement ist mitentscheidend, um die Arbeit effizient zu erledigen und Stress zu minimieren. Das bedeutet eben auch darüber hinaus, dass diese Fähigkeit, Prioritäten setzen zu können und den Arbeitsaufwand effektiv zu organisieren, in nahezu allen Berufsfeldern von Bedeutung ist und maßgeblich für meinen eigenen Erfolg beitragen kann. Punkt 5. Anpassungsfähigkeit. Die moderne Arbeitswelt ist natürlich auch geprägt von Veränderungen. Das bedeutet, dass die Fähigkeiten, sich an diesen neuen Situationen anzupassen, weiterhin flexibel zu sein, dynamisch zu bleiben und auch auf diese Veränderungen sich selbst einstellen zu können, auch von einer entscheidenden Bedeutung ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Punkt 6. Konfliktlösung. Konflikte, so ehrlich müssen wir sein, sind in jedem Arbeitsumfeld unvermeidlich. Wo Menschen arbeiten, können Konflikte entstehen. Die Fähigkeit jedoch, Konflikte auf konstruktive Art und Weise zu lösen, ist wichtig, um eine positive Arbeitsatmosphäre aufrechtzuerhalten, effektiv zusammenzuarbeiten und eben auch das Menschliche nicht aus dem Auge zu verlieren. Punkt 7. Emotionale Intelligenz. Die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, zu verstehen und auch angemessen darauf zu reagieren, ist ein wichtiger Aspekt zwischen der zwischenmenschlichen Kommunikation und macht ja letztlich auch das Menschliche bei uns aus. Eine hohe emotionale Intelligenz kann übrigens darüber hinaus dazu beitragen, Beziehungen aufzubauen, diese zu pflegen und langfristig auch ein gutes Arbeitsklima zu haben. Und letztlich auch Punkt 8, die Führungsfähigkeit. Da kann man, glaube ich, dazu sagen, selbst wenn man jetzt keine Führungsposition innehat, die Führungsfähigkeit ist in vielen beruflichen Situationen von großem Nutzen. Allein die Fähigkeit, andere zu motivieren, zu inspirieren, zu leiten, kann den beruflichen Erfolg fördern. Und das ist, glaube ich, auch so der große Punkt, den man da einfach nochmal mitgeben muss. Ja, das sind eigentlich erstmal so die Schlüsselqualifikationen. Ich denke, das kann man auf jeden Fall mitgeben. Was so der Satz ist, den man sich auf jeden Fall auch auf die Fahne schreiben sollte. Es ist eigentlich fast egal, ob man jetzt der herausragende Mitarbeiter ist, ein durchschnittlicher Mitarbeiter ist. Es lohnt sich eigentlich immer, an den eigenen Fähigkeiten weiterzuarbeiten, damit man sich kontinuierlich steigern kann, sich selbst entwickelt, persönlich wie beruflich. Und man hat einfach einen wirklich unschätzbaren Wert, der, wie gesagt, nicht in Zahlen zu bemessen ist. Aber Zahlen, bemessen, Unternehmen, Geld, Macht, pipapo, Benchmarking. Wie macht man jetzt ein Benchmarking für die Marktbestimmung? Und Alex, ich glaube, niemand ist besser für dieses Thema geeignet als du. Da bin ich ganz gespannt, was dir jetzt dazu als allererstes einfällt.
Ja, vielen Dank. Nur mal als Recap auf deine Punkte eben. Das sind natürlich sehr, sehr viele einzelne Themen, die in der Weiterbildung, wenn man sich zum Beispiel so ein Logistiker, Produktionsunternehmen ansieht, gar nicht in der Fortbildung sind, sondern da geht es um fachliche Themen. So als Recap zu dem Punkt, wo ich dann immer sage, ja, es wird dann häufig in Unternehmen eher die handwerklichen Fähigkeiten vorangebracht. Aber gerade das, was da Konfliktlösungspotenzial und Zeitmanagement und vielleicht noch die etwaigen Führungsfähigkeiten sind so Punkte, die sind auch wichtig, wenn nicht sogar gleichwertig. Das wollte ich nur dazu sagen. Benchmarking, ja genau. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Personalabteilung, aber auch interne Abteilungen in Unternehmen, aber auch bei KMU gibt es faktisch gesehen dafür ja gar keinen. Es muss durch die Geschäftsführung als solches kommen, die Mitarbeiterpotenzial entdecken muss. Es gibt ein Verfahren, das nennt sich DNLA, also sprich auf Deutsch bedeutet das die Entdeckung der natürlich vorhandenen Potenziale. Also das sind so Schwerpunkte in Personalentwicklung für strategische und geschäftliche Entscheidungen halt zu definieren. Das Verfahren, wie es so benannt wird. Und es ist natürlich klar, es gibt Menschen, die können die fachlichen Qualifikationen und Potenziale ihrer Mitarbeiter erkennen. Das kann nicht jeder. Das ist eben auch so ein bisschen angerissen worden. Aber das Verfahren ermöglicht auf eine sehr eindrucksvolle Arbeit, wie Art und Weise, wie man quasi mit diesen Faktoren, seinen eigenen strategischen, operativen Zielen und den möglichen Mitarbeitern natürlich das erreichen kann. Und Personalarbeit ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt in der heutigen Zeit. Fachkräftemangel, jeder schon gehört, jeder gelesen, klar. Und dahingehend ist natürlich die Arbeit mit den Mitarbeitern, am Menschen, mit ihm gemeinsam, damit er sehr gute Potenziale entwickeln kann, ja, elementar. Sie ist ein Wettbewerbskriterium. Das ist auch heute, wie kann man den Mitarbeiter zu dem Asset machen und nicht in Anführungszeichen bei diesem Tenor, den es ja auch häufig gibt, zu einem Kostenfaktor verbleiben zu lassen, seine Potenziale zu wecken. Wenn ich nicht schaue, dass eine Person in der Führung vielleicht viel, viel besser ist, als sie in ihrem kleinteiligen Aufgabenbereich wäre, dann wird sich das volle Potenzial eines Mitarbeiters gar nicht entfalten können. Das ist nicht möglich. Weiterer Aspekt natürlich dabei auch, Talente zu fördern. Ein Talent heißt erstmal initial, dass man etwas gut kann, aber man braucht Zeit, wie ein Fußballer, wie auch ein Handwerker, immer wieder das zu synthetisieren und zu verbessern dann und damit hingehend natürlich den Mitarbeiter auch wieder auf ein anderes Niveau zu heben. Und da gibt, wie gesagt, gibt es mehrere Möglichkeiten, aber es ist sehr, sehr wichtig, Mitarbeiter einfach zu fördern und die Potenziale einfach zu heben. Und Frage auch da nochmal an dich, Alex, wäre, wie siehst du das? Mhm. Ist das Wertschöpfungspotenzial von Mitarbeitern, vielleicht auch aus der eigenen, in unterschiedlichen Unternehmensgrößen befindlichen Größe, denn wirklich immer wird es gesehen? Meinst du, dass es eher so ist, dass in vielen Unternehmen man froh ist, dass die Mitarbeiter operativ arbeiten, aber der Mensch ist gar nicht im eigentlichen Fokus? Ich habe es ja selbst schon erlebt, deswegen frage ich das auch so provokant und bin definitiv jemand, der auch klar sagen kann, zumindest von meiner Seite, ich habe beides schon erlebt, deswegen, wieso dein Eindruck und was hast du selbst schon erlebt?
Ich glaube tatsächlich, so manches Unternehmen ist schon ganz glücklich, wenn es Mitarbeiter hat. Ja. Und wenn es darüber hinaus auch noch Fachmitarbeiter hat, mit Fachwissen, umso mehr. Du hattest ja gerade DNLA angesprochen oder DNLA, also Discovering Natural Latent Abilities. Ja, auf gut Deutsch Potenzialanalyse, also auch so ein bisschen soziale Kompetenz, Erfolgsprofile, eben auch so Gruppenauswertung, ist ein ganz spannendes Thema. Persönlich sehe ich es etwas kritisch, was nicht schlecht sein muss, aber ich mag einfach auch die Dinge zu hinterfragen. Der große Gedanke hinter so einer DNLA-Teamanalyse ist ja oft auch, von unzufriedenen Arbeitsgruppen hin zu leistungsstarken Teams zu gehen. Warum ich das anspreche? Ich will es einfach nur mal kurz aufrollen. Wer sich näher damit befassen möchte, dem seien natürlich verschiedenste Anbieter auf dem Markt auch geraten. DNLA ist mittlerweile etabliert. Es gibt einen Fragenkatalog, der ist aufgebaut auf die Norm. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber es geht um vergleichende Tests. Das heißt eben in der Regel, wie sieht so ein Erfolgsprofil aus? Man hat eine Zielgruppe, beispielsweise alle Mitarbeiter aus meinem Einkauf. Ich habe einen Einsatzbereich, Neueinstellungen, Stellenbesetzung, nachhaltige Personalentwicklung. Das kann hingehen zu Teamentwicklung, über Schulung, Bildungscontrolling, über Personalbilanzen. Dann habe ich verschiedene Inhalte, verschiedenste Faktoren. Ich habe vielleicht den Bereich Leistungsdynamik, Erfolgswelle, Belastbarkeit, Umfeld, also auch der Umgang mit anderen. Und so habe ich verschiedene Indikatoren, die da so mit reinspielen. Also der eine oder andere wird das kennen. Das gab es auch früher schon. Da hat es noch einen anderen Namen gehabt. Mittlerweile wird ja jedes Pferd benannt. Es gibt Führungswillen, Führungsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Gender- und Diversity-Kompetenz und. Natürlich auch die anderen Faktoren wie Eigenverantwortlichkeit, Motivation, Kontaktfähigkeit, Auftreten, Initiative, Systematiken, Misserfolgstoleranz. Und gerade bei Motivation wird ja auch so ein bisschen zwischen der externen und der internen, also intrinsisch, extrinsisch nochmal geschaut. Und zusätzlich gibt es eben auch kleine Logiktests. Man kann sich das ganz gerne einfach mal anschauen, indem man einfach nach DNLA und Übersicht schaut. Und dann findet man relativ schnell auch mal so eine bewusste Gruppenauswertung, wo man dann wirklich sieht, wie wir das untergliedert. Wir haben verschiedene Punkte. Wir reden dann zum Beispiel über Leistungsdynamik. Darunter liegt die Eigenverantwortung, Leistungsdrang, Selbstvertrauen, Motivation. Und das geht dann weiter und weiter und weiter zu den Punkten, die wir gerade genannt haben, wie Erfolgswille, Belastbarkeit, Zusatzfaktoren. Und unterm Strich gibt es dann eine gewisse Punktematrix. Da wird noch der Stress berechnet, das Positivpotenzial, auch der Führungsaufwand und letztlich auch so ein bisschen das Antwortverhalten. Also es ist immer auch eine, wie soll ich sagen, obwohl man versucht, sehr objektiv bei den Tests zu sein, natürlich hat man Vergleichswerte, man vergleicht immer auch mit anderen Gruppen, mit anderen Mitarbeitern, mit genug Zahlen, das Ganze wird auch immer aktualisiert und hat natürlich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Man muss nur sagen, es bleibt natürlich auch immer eine kleine, gewisse subjektive Einschätzung, das bleibt bei Menschen einfach gar nicht aus. Und ja, Alex, ich habe ehrlicherweise gerade ein bisschen den Faden verloren. Was war genau deine Frage? Könntest du die nochmal wiederholen, bitte?
Kein Problem. Also wir wollten ja quasi im Rückblick auf das Potenzial der Mitarbeiter quasi nochmal den Punkt ansprechen, wie du denn die Wertschöpfungspotenziale bei den Mitarbeitern siehst. Und du hast ja quasi das Verfahren ja gerade eben kurz angerissen und wie man es dann aufdecken kann. Für mich ist vielleicht noch ein Aspekt dabei wichtig, der klar aufzeigt, wie ist die Steigerung vielleicht von der Mitarbeiterzufriedenheit, korreliert die auch mit diesem Ausschöpfen von den Potenzialen der eigenen Fähigkeiten? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Sagst du, das ist nicht so? Oder wie kann man das auch vielleicht als Zweitfrage dahingehend die Wissensvermittlung in Tools dann integrieren? Weil wir sind ja hier nochmal bei dem Punkt Daten, Wissensvermittlung in Kombination mit den Fähigkeiten des Mitarbeiters unterwegs gerade.
Okay, dankeschön. Ja, ich sag mal, dieses Verfahren DNLA ist eine Möglichkeit, weil wir sprechen ja immer von so Personalbilanzen, wir reden von Potenzialen. Und gerade hier ist es natürlich, unabhängig jetzt von der Methode, erstmal ein sehr wirksames Instrument, damit wir dieses Wertschöpfungspotenzial der Mitarbeitenden im Unternehmen aufdecken können. Wenn wir das haben, wenn wir unsere Methodik darüber fahren, wenn wir gucken, was für Potenzialanalysen haben wir, ähnliche Ansätze, dann können wir wirklich über fachliche Qualifikation und die eigentlichen Potenziale eines jeden Einzelnen uns konzentrieren. Das geht mit in diese Personalbilanz. Wir gehen einen Schritt weiter, berücksichtigen dann auf dieser Ebene sowohl die fachlichen, aber auch die außerfachlichen Kompetenzen. Also das, was ich gerade ein bisschen ausführlicher auch in dieser DNLA angesprochen habe. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen Personas, also Charakterbögen im Endeffekt, wo man wirklich eine kleine Matrix hat und wir wissen, was ist so die individuelle Stärke und Schwäche einer jeden Person bei mir im Unternehmen. Ich habe die identifiziert. Ich kann die auch klassifizieren, ich kann wirklich damit den Schritt weitergehen. Hier in Klammern dazu gesagt, es ist natürlich immer auch ein bisschen Interpretationssache. Man kann das nicht anhand von reiner Zahl auswendig machen, das wollte ich nur mitgeben. Aber wir haben einfach schon mal so ein Gespür für die Anforderungen und Ziele meines Unternehmens und ich kann das abgleichen. Passt das mit meinen Werten zusammen? Beispielsweise machen wir es ein bisschen materieller. Wir reden jetzt von außerfachlichen Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit, Führungsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit. Diese werden in so einem Kontext genauso berücksichtigt wie fachliche Qualifikationen. Ich setze das einfach gegeneinander und schaue mir an, wer ist die Person, was kann die Person und immer in dem Hintergrund, wie kann es dieses Wissen oder eben auch die Fähigkeiten im Unternehmen einbringen oder aus der anderen Sichtweise, wie kann ich mich eben auch damit wohlfühlen, bin ich in diesem richtigen Unternehmen an dem richtigen Punkt und wie kann ich die weiteren Schritte gehen. Denn nur so ein Ansatz hat eine, ja, dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es mir eigentlich, das volle Potenzial auszuschöpfen und wirklich diese individuellen Fähigkeiten ganz gezielt einzubringen oder halt mich selbst einbringen zu können und auch weitere Entwicklungsschritte zu gehen. Du hast ja auch so ein bisschen gefragt, aus der Sicht von Personalern, man will ja immer auch eine kontinuierliche Personalarbeit haben. Das heißt, man ermöglicht ja auch Mitarbeiterentwicklung und Förderung ganz gezielt und individuell. Anders geht es in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Das muss abgestimmt sein auf die jeweiligen Personen, auf die jeweiligen Schulungs- und Entwicklungsprogramme, weil was ich möchte, ist ja darüber hinaus nicht nur die eigentliche Entwicklung, sondern ich möchte ja auch so eine gewisse Identifizierung mit meinem Unternehmen. Je mehr ich dem Mitarbeiter geben kann, je mehr Angebote ich mache, je mehr Geschenke, je mehr konstruktives Feedback, desto eher steigert sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter oder die Person, die dahinter steckt, das auch annehmen möchte. Denn eins müssen wir ganz klar sagen, nicht alles trägt immer zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit bei, sondern manchmal eben auch rein der Erhöhung von Produktivität, Effizienz, Reue und was es da sonst noch alles gibt. Das ganz klar gesagt. Unterm Strich, warum, wieso, weshalb? Wir dürfen nicht vergessen, es geht um den Menschen. Das ist mir immer noch das Allerwichtigste, um das hier dazu zu sagen. Wenn wir den Menschen als Teil des Kapitals sehen, das jetzt nicht unbedingt direkt nach Marx zu verstehen, dann heißt das aber auch, dass wir die Mitarbeiter, die da sind, bestmöglich nutzen müssen und müssen die eben auch bestmöglich fördern und fordern. Wenn wir jetzt eine Kombination von dem Ganzen sehen, eine Personalbilanz und beispielsweise dieses DNLA-Verfahren, dann ermöglicht mir das als Unternehmen eine effektive Mitarbeiterentwicklung und Förderung, die aber eben darüber hinaus auch diesen beruflichen Erfolg mitbringt und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern und gleichzeitig wiederum die Wertschöpfung des Unternehmens garantiert. So, ich hoffe, das konnte ich ein bisschen verständlich rüberbringen.
Was denkst du, als kleiner Einschub, was denkst du, wenn ein Mittelständler sagt, KMU, der Elektrikerbetrieb 50 Mitarbeiter, das, was wir hier so erzählen, ist Quatsch. Kann ich gar nicht. Ich bin froh, dass meine Elektriker tagtäglich draußen sind und ich kann auf die individuellen Bedürfnisse dieser Mitarbeiter wenig, vielleicht bis gar nicht eingehen. Was müssten wir ihm sagen? Ist es realistisch, was wir sagen? Hat er andere Möglichkeiten?
Als allererstes würde ich erstmal Danke sagen. Danke, dass du den Podcast bisher gehört hast. Das freut uns, unterstützt uns natürlich sehr. Und in der anderen Ebene würde ich tatsächlich sagen, dass man das auf der einen Ebene natürlich individuell betrachten muss, ganz klar. Aber ich ziehe auch ganz gerne ein Zitat von Bernd Stromberg mit rein. Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Es ist schwierig, sagen wir es mal ehrlich, weil letztendlich ist alles eine Frage der Zeit, der Umstände und auch der Situation, in der wir uns befinden. Natürlich ist nicht jede Arbeitsweise gleich, nicht jedes Arbeitsumfeld kann gleich sein und eben auch gewisse Stresslevel können komplett unterschiedlich sein. Das ist mir klar. Nur glaube ich, dass man den Faktor Mensch, wie er ja auch oft schon in anderen Werken oft bezeichnet wurde, gar nicht mehr unterschätzen darf, weil sich die meisten Menschen eben mittlerweile nicht nur als Mitarbeiter sehen, sondern mehr und mehr auch als Teil des Unternehmens. Man spricht ja in dem Zusammenhang auch ganz gerne von Mitarbeitereinbindung, Mitarbeiterbeteiligung. All das steigert ja auch die Identifikation mit einem Unternehmen und das wiederum hilft ja auch dem Unternehmer, sei es der Elektriker oder Co., auch so eine Art, mir fällt kein besserer Begriff ein als Prestige, dass man eben auch so ein bisschen noch nach außen was hinstrahlt. Man ist ja gerne auch in der Branche unterwegs und sagt, ja, unseren Betrieb gibt es schon seit 1915 oder in 17. Generation oder. Man möchte ja immer auch ein bisschen Tradition darstellen. Und auch das ist ein ganz interessanter Punkt. Jede Tradition hat ja irgendwann begonnen. Und ich kann auch an der Stelle eigentlich nur sagen, wenn ein Unternehmer bisher den Mitarbeiter nur als Zahl wahrgenommen hat, dann sollte er diese Denkmuster eigentlich so langsam mal zugrunde legen und einfach wirklich mit den Dingen beginnen, die wir vorhin auch genannt haben. Mitarbeiter mit einbeziehen, diese fördern, diese fordern und wirklich sich um eine effektive Mitarbeiterentwicklung kümmern. Weil ich glaube, so komplex dieses Thema der Wissensvermittlung auch sein mag, Letztendlich sind Schnittmengen erkennbar und die sind immer gleich. Wie kriege ich einen zufriedenen Mitarbeiter hin? Wie schaffe ich, dass das Unternehmenswissen langfristig bei mir bleibt? Und wie kann ich eben dieses Wissen, diesen Informationszugang zum einen erstmal zusammenfassen, auf der anderen Ebene verfügbar machen und eben auch so gestalten, dass er sich langfristig kontinuierlich weiterentwickelt und wirklich auch auf die Probleme der Neuzeit reagieren kann? Weil das ist natürlich auch ganz klar. Das Wissen, das wir heute haben, kann in 5 Jahren schon wieder veraltet sein. Oder vielleicht auch in 2 Jahren, je nachdem, was für eine Branche wir sehen. Das alles entwickelt sich natürlich weiter. Aber ich weiß ja, dass die Retourkutsche gleich sonst kommt. Natürlich gibt es auch genug Traditionen. Nehmen wir die Handwerker, nehmen wir das Backhandwerk. Das bleibt natürlich im Großen und Ganzen gleich. Aber wir reden da oft auch über Branchen, die wirklich vor Problemen stehen.
Wichtiger Punkt. Vielleicht für uns, es sind ja auch sehr viele technische Begriffe hier, sehr viele Verfahren, wo jemand sagt, ja, das ist mir vielleicht alles auch ein bisschen zu theoretisch. Ne? Ich bin vielleicht jetzt hier ein bisschen heute auch der Bad Cop, weil ich ja auch eher für die Technik in unserem Podcast stehe und versuche das dann aber ein bisschen zu veranschaulichen. Dieser Elektriker, dieser Bäckereibetrieb oder das Handwerk als solches, den empfehlen wir im Grunde genommen eine Sache. Beschäftigt euch bitte mit euren Mitarbeitern. Vergesst die Verfahren, die wir heute genannt haben. Vielleicht auch. Aber wenn ihr euch Gedanken macht, wie kann ich diesem Mitarbeiter eine gute Umgebung bieten, die passenden Möglichkeiten, sich vielleicht zu entfalten oder auch die Berücksichtigung seiner eigenen Lebensumstände, dann geht das erstmal dahingehend, dass man da individuell die Zufriedenheit auch erhöhen kann. Natürlich bleiben die restlichen Rahmenbedingungen, sprich, dass ich als Unternehmen Leistung bringen muss. Ich muss ordentlich Elektriker zum Beispiel Leistung anbieten oder handwerkliche Leistungen erbringen können. Ich muss als Unternehmen generell einen gewissen Gewinn erwirtschaften, damit ich da über die Jahre, Jahrzehnte in dieser Tradition auch dann bestehen kann. Das ist klar. Aber es geht nur mit euren Mitarbeitern, mit diesen gut ausgebildet, nicht als Kostenfaktor gesehen, sondern ihnen mitgenommen in die neuen Zeiten, vermittelt das Wissen an diese, zeigt ihnen, wie das entsprechend geht, mit den passenden Werkzeugen und fördert einfach die Situation, wie sie ist. Lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen heißt, schickt eure Mitarbeiter auf Schulung, bringt sie in die richtigen Bereiche hinein. Interne Zusammenarbeit, Austausch von Wissen, Vernetzung, all das sind Punkte, die elementar sind, damit quasi der Mitarbeiter das wertvollste Kapital in dem Unternehmen werden kann. Das möchte ich einfach aus dieser reinen KMU-Sicht mitbringen. Die Best Practices, die wir auch heute benannt haben, sind dabei elementare Themen, die man machen kann. Hat man die Ressource nicht, bleibt der Grundtenor bestehen. Beschäftigt euch mit eurem wichtigsten Kapital, nämlich den Mitarbeitern. Da spiele ich den Ball nochmal zurück zu dir. Wie siehst du es? Das finale Fazit sozusagen. Ich wollte das quasi nochmal zurückspielen, um quasi den praktikabelsten Punkt mitzugeben, weil der Mitarbeiter so bedeutsam ist in der Wertschöpfung. Und ja, ich würde quasi nochmal dein Fazit hören wollen und eventuell vielleicht eine andere Meinung, aber so weit abweichend wird das nicht sein.
Nee, du hast es eigentlich schon schön zusammengefasst und ich glaube, das kann man kurz und knapp halten. Der Mitarbeitende ist und bleibt das wichtigste Asset eines Unternehmens. Eine unerschöpfliche Quelle an Potenzial und Wissen, die es für jedes Unternehmen auch zu nutzen gilt. Damit sind wir jetzt auch tatsächlich am Ende angekommen. Wir haben ja noch einen kleinen Buchtipp, den möchte ich mitgeben. Vielleicht ein nicht ganz so ernst gemeinter. 14. September 1867, Das Kapital von Karl Marx, Kritik der politischen Ökonomie. Einfach um ein bisschen die Basis für das ganze Thema aufzubauen, bevor wir zum Überbau kommen. War natürlich Analyse und Kritik an der ganzen Kapitalgesellschaft, ist aber tatsächlich leider immer mal wieder näher an der heutigen Zeit, als man es möchte. Ich kann es nur empfehlen, ist sehr interessant, gerade wo es auch so um diese Human Resources, wie es ja auch im Englischen tatsächlich heißt, also Humanressource geht. Sehr schön aufgebaut, sehr schön auch untergliedert und man kann das alles einfach nochmal klein, klein für sich mitnehmen. Ja, ansonsten bleibt mir nur nochmal übrig, vielen Dank fürs Hören zu sagen. Danke auch an dich, Alex, fürs Teilnehmen.
Ja, danke auch an die Zuhörer und ich wünsche eine gute Zeit, weiterhin gutes Gelingen in 2024 und wir hören uns mit den passenden Gästen super interessanten Themen in den nächsten Folgen.
Da schließe ich mich an. Vielen Dank und das war's mit Let's Talk About Tech Baby. Bitte abonnieren und die Glocke und so weiter und so fort. Ciao.